Bitte streicht jetzt, also alle, die das hören, streicht mal in euren Stellenanzeigen, was wir bieten. Pünktliche Gehaltsüberweisung. Leute, what the fuck? 28 Wahnsinn. Urlaubstage. Boah, das sind alles Dinge, die sind selbstverständlich. Also wenn ihr sonst nichts habt, worüber ihr euch irgendwie, sage ich mal, attraktiv machen könnt, dann bitte nicht mit pünktlicher Gehaltsüberweisung,
das weil das ist Wahnsinn. Eine
Selbstverständlichkeit heutzutage. Ja, irre.
Talente, Talente. Wir alle wollen sie haben bei uns im Unternehmen und die meisten von uns haben zu wenige davon. Deswegen müssen wir immer neue und gute Wege finden, um als Unternehmen für mögliche Bewerber und Bewerberinnen attraktiv zu sein. Eine gute Möglichkeit, eine nachhaltige Möglichkeit ist, eine Employer-Brand aufzubauen. Aber was ist es? Wie geht es? Wie sieht so ein Best Practice aus? Patrick, was sagst du dazu?
Ich sage dazu, dass wir ganz dringend den lieben, schlauen Markus Merheim brauchen. Er steht nicht nur für eine tolle Alteration in seinem Namen, sondern halt auch tatsächlich für das gefestigte Wissen, Unternehmen genau für das Thema zu begeistern und abzuholen. Weil die reine Anzeige auf dem Stellenportal reicht schon lange nicht mehr aus, weil viele wissen gar nicht, dass sie auf Jobsuche sind und dass sie den neuen Schritt in eine neue Herausforderung wagen wollen. Genau die Talente wollen wir auch für uns gewinnen. Und deswegen freue ich mich sehr. Markus, fantastisch, dass du da bist. Ergänz gern mein Intro zu dir. Wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Also erstmal freue ich mich total, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ziemlich cool, was ihr da so treibt. Wer bin ich, was tue ich? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch ganz oft. Also um's kurz zu machen, ich bin Markus Merheim, sag den Menschen immer, dass du meine Punchline hab. Zwei Hirnhälften, wahrscheinlich wie die meisten Menschen. Eine ist Marketing, die andere ist HR. Das heißt, habe mal in grauer Vorzeit International Marketing studiert, bin jetzt seit 12 Jahren in dieser HR-Welt unterwegs und um jetzt eine lange Geschichte kurz zu machen, habe vor 3 Jahren eine kleine, aber feine Beratung gegründet, die jetzt gerade prosperiert. Wir haben gerade einen ganz wundervollen Kunden gewonnen, ohne den jetzt nennen zu wollen, deswegen ist meine Stimmung aber auch wahnsinnig gut und wir beraten rund um, und jetzt kommen wir schon zum Thema, Employer Branding sage ich nie. Ich sage immer, wir helfen Unternehmen dabei, ihre Identität als Arbeitgeber zu finden. Das ist so ein Satz. Puff, die Punchline. Und ansonsten habe ich noch so ein paar Hobbys, einen Podcast bei der Zeit, den Zeit-Talent-Podcast, den ich auch sehr empfehlen kann, habe eine Kolumne in der Personalwirtschaft und darf ab und zu auch mal ein bisschen was zu den Themen erzählen. Das heißt, wenn ihr mich fragt, wer bin ich und was mache ich, die Frage stelle ich mir auch oft.
Ich finde immer, dass man sollte es so schön zusammenfassen, so, was sagst du deiner Mama, wenn sie fragt, was du tust? Dann kriegt man es meistens ganz gut zusammengefasst.
Ja, aber das wissen die auch bis heute nicht, glaube ich.
Die Mamas.
Von daher, lassen wir es mal so stehen.
So, jetzt grüßen wir mal unsere Mamas von hier aus und gehen aber gleich weg von den Mamas hin zu der Frage, du hast es gerade schon so gesagt, so deine Punchline hat es schon so ein bisschen zusammengefasst. Hm. Markus, vielleicht nochmal so in 2 Sätzen alle abgeholt, die so das nicht so ganz mitbekommen haben, das Thema Employer Branding. Was ist Employer Branding? Was ist eine Employer Brand? Hm.
Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin immer so ein bisschen, ich eier so ein bisschen rum, wenn es um den Begriff Employer Branding geht, weil ich finde, dieser Begriff, der impliziert immer, dass man sich einen dicken Eimer Farbe nimmt und dann irgendwo mal Farbe drüber streicht und dann sieht es total super aus. Das ist es aber eigentlich nicht so, sondern was wir gerne machen, ist, wir sprechen gerne von Arbeitgeberidentität und ich habe zum Beispiel gerne in Vorträgen so zur Eröffnung so einen Chart, wo ich sage, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in euren Teenagerjahren, ihr geht in den Club und möchtet jemanden kennenlernen. So. Und wenn ihr dann jemanden kennenlernt und ins Gespräch kommt und dann kommt die Frage, wer bist denn du eigentlich und was interessiert dich und was machst du gerne? Und du antwortest auf alles so, boah, weiß ich jetzt gar nicht genau. Oh, keine Ahnung. Oh, müsste ich mal drüber nachdenken. Dann lernst du tendenziell auch nicht so schnell jemanden kennen. Und eigentlich ist es genauso wie beim Dating, auch mit Recruiting oder auch mit Retention. So.
Das finde ich auch so spannend. Ich habe immer auf solchen Afterworks oder so immer ganz gerne so ein bisschen die Leute geneckt. Und hey, was machst du? Ist ja immer so der typische Opener, was treibst du so und für wen arbeitest du denn? Und da wird das alles gesagt und dann habe ich einfach auch so trocken zurückgefragt, warum denn? Mhm. Und da fehlte mir halt oft so sehr dieses Selbstbewusstsein, dort schnell selbstbewusst kontern zu können, ja, ich arbeite da, weil. Mhm. Und ich meine, diesen Reason Why, den kennen wir alle aus dem Marketing. Deswegen finde ich diese Verknüpfung mit dem Thema Recruiting und Marketing auch so clever. Und die Identität aufzubauen, aber auch, dass ich wirklich weiß, dass meine jetzt schon vorhandenen Talente da draußen selbstbewusst über sich und ihr Unternehmen kommunizieren. Wie wertvoll ist das denn?
Ich finde das ganz, ganz wichtig, wenn wir uns die Wettbewerbssituation anschauen, weil wenn wir jetzt mal, also so ein Job ist im Prinzip ja nichts anderes als ein Produkt. Da hängt ein Riesen, dass du an den Mann, an die Frau bringen willst. Du willst das Ding loswerden und willst den bei dir haben. Und genauso ist es ja im Marketing eben auch. Da gibt es meistens von etwas, was du anbietest, gibt es 10, die das nahezu Gleiche anbieten, die auf den ersten Blick genau das Gleiche tun. Und warum sollte ich mich für das Unternehmen 1 entscheiden versus Unternehmen 2, wenn von außen auf den ersten Blick alles gleich aussieht? Das finde ich so wichtig, dass ich eben die Chance habe, es gibt nun mal die Stelle, die ich zu besetzen habe, da draußen noch 30 Mal. Und von diesen 30, mit mir zusammen 31 Stellen, gibt es halt nur 15 Leute. Und diese 15 Leute... Sarah,
Ja, absolut. Also ich würde, sorry, dass ich unterbreche, ich würde es nochmal weiterspinnen. Es geht ja nicht nur um den Job, sondern es geht, also meines oder unseres Erachtens erstmal, um den Arbeitgeber an sich. Weil, also ich merke schon nach ein paar Minuten, wir verstehen uns hier. Ich sag ganz gerne, es macht heute keinen Unterschied mehr, ob du dein Produkt oder deine Dienstleistung vermarktest oder dich als Arbeitgeber. So, und jetzt kommen wir mal wieder zurück zum ganz klassischen Marketing oder Produktmarketing. Was gibt's da? Den USP. Bei Arbeitgebern gibt's jetzt die EVP, also die Employer Value Proposition, das Arbeitgeberversprechen. Das heißt, was ist denn in der Tüte drin? Also was bekomme ich denn, wenn ich jetzt bei Arbeitgeber XY einsteige? So, und A, wenn das nur Schrott ist und es ist total furchtbar und es herrscht eine ganz schreckliche Kultur, oder B, der Arbeitgeber kann sich nicht vernünftig beschreiben, und jetzt kommen wir direkt schon irgendwie ans Eingemachte, geht mal auf Karriereseiten, auf ganz viele, oder schaut euch mal ganz viele Stellenanzeigen an, da steht der gleiche Trash drin, wie in jeder anderen Stellenanzeige auch. Und Sarah, du hast es gerade schon gesagt, wie will man den Menschen denn dann auch wirklich, wie soll ich sagen, mit gutem Gewissen vermitteln, dass sie sich doch eigentlich mal bei uns bewerben könnten, weil wir sind ja doch irgendwie ein ganz guter Arbeitgeber.
Ah, ich liebe diese Leidenschaft in der Stimme. Da kenne ich mich sehr gut wieder.
Also ich würde gerne mal von dir wissen, Markus, jetzt haben wir, glaube ich, so die Philosophie hinter der Employer Brand. Wir nennen es jetzt trotzdem Employer Brand, auch wenn du sagst,
Das heißt ja so.
Die Employer Brand, die Philosophie dahinter, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut schon mal eruiert. Warum macht das Sinn? Wie setze ich das Ganze denn jetzt um? Also wo findet das statt? Du hast gerade schon die Karriereseite angesprochen, du hast die Stellenausschreibungen angesprochen, die Stellenangebote. Wie setze ich da jetzt jemanden hin und lasse den das einmal alles hübsch schreiben? Oder wie geht man denn jetzt vor als Unternehmen? Was macht denn eine Employer Brand aus?
Ja, es ist ganz einfach. Du setzt dich mit am besten 5 alten weißen Männern, die im Vorstand sind, zusammen und definierst dann, wofür das Unternehmen steht und was es besonders macht und wie die Werte sind.
Und nimmst extrem viele Passivkonstruktionen mit dazu, oder?
Richtig, ganz genau. Man könnte, man sollte und man müsste. Und dann schreibst du es auf die Karriereseite, dann bewirbt sich kein Mensch bei dir. Nein, also jetzt mal Ironie weg. Wir haben vor ein paar Jahren, also eigentlich so zum Urknall sozusagen, meinen Prozess definiert. Der ist relativ simpel, aber auch selbsterklärend. Der besteht aus 4 Schritten. Das ist einmal die Analyse, dann die Strategie inklusive Positionierung, interner Verankerung, externer Kommunikation. Das bedeutet also, wenn wir jetzt mal grüne Wiese in einem Projekt beginnen, dann geht's erstmal los mit, was gibt's denn eigentlich schon im Unternehmen? Und das ist ganz oft schon ganz, ganz viel. Ne? Also viele Unternehmen, das ist immer so mein Motivations-Chakra-Anfang, viele Unternehmen haben schon eine Menge eigentlich vorliegen. Ne? Das sind Ergebnisse von vielleicht durchgeführten Mitarbeitenden-Befragungen. Das sind Ergebnisse von strukturierten Exit-Interviews. Das ist vielleicht auch mal in irgendeiner Form eine durchgeführte Kulturarbeit und. Also es gibt eine ganze Menge. Dann sind es auch so klassische Dinge wie zum Beispiel Vision, Mission. Gibt es irgendwie ein Leitbild? Habt ihr schon mal Werte in irgendeiner Form erarbeitet? Also was wir tun, ist, wir legen alles auf den Tisch und schauen uns an, was haben wir und wo sind vielleicht noch blinde Flecken so. Das heißt, wo muss man nochmal so ein bisschen nacharbeiten? Wenn wir das gemacht haben, dann kommt erstmal ein Auftakt-Workshop, in dem genau das mal durchgesprochen wird, wo bitte aber auch alle beteiligt sind. Ich weiß nicht, ob wir gleich noch zum Setup kommen, deswegen klammere ich es erstmal aus. Und wenn wir das gemacht haben, dann geht es im Grunde im zweiten Schritt in der Analyse in einen ganz spannenden Part. Und zwar sind das die Fokusgruppen, die Analysegespräche sozusagen, die wir mit den Mitarbeitenden durchführen. Das heißt, wir können da herausarbeiten, ganz fokussiert. Ich gehe da jetzt auch mal nicht zu tief, sondern bleibe jetzt erstmal auf der Oberfläche, um wirklich mal herauszufinden, was macht euch aus als Arbeitgeber? Was unterscheidet euch von anderen? Was sind vielleicht aber auch die Dinge, die nicht so gut sind, die euch schon seit Jahren davon abhalten, einfach ein geiler Arbeitgeber zu werden? So, das ist der ganz, ganz wichtige Aspekt. Und wenn wir das rausgearbeitet haben, dann wird das wie eine gute Soße, wie so eine Farce heißt das, glaube ich, mal runtergekocht. Und die Essenz davon ist dann sozusagen das, was wir von mir aus für die Arbeitgeberpositionierung, für die EVP, was auch immer nutzen können. Und wenn das dann gemacht ist und auch abgesegnet ist und alle dann auch happy damit sind, ohne das zu sehr rund zu schleifen, weil sonst wird es wieder sehr auswechselbar, geht es im dritten Schritt dann in die interne Verankerung. Das heißt, ich sage immer ganz gerne, die Menschen vom Vorstandsvorsitz bis zur Person, die abends das Büro oder die Werkstatt abschließt, die müssen das verstanden haben. Es muss also verankert werden, weil sonst ist es halt nur Werbeblabla und es braucht halt kein Mensch. Dafür ist das auch irgendwie zu teuer. Und wenn das gemacht ist und ihr wirklich alle in eurem Unternehmen erreicht habt und alle wissen, wir sind ein geiler Arbeitgeber, weil uns unterscheidet von anderen das, das und das, ne? Dann sind das schon mal ganz wichtige Elemente. Ja, und wenn das dann sozusagen sichergestellt ist, dann geht's in die externe Kommunikation und dann kommen halt genauso Dinge wie die Karriereseite, die Stellenanzeige, dann kannst du in Kampagnen denken, dann wird ein Kreativkonzept erstellt, basierend auf der Positionierung. Und das ist jetzt mal im Schnelldurchlauf, sind das so die vier Schritte. Das klingt jetzt sehr simpel, das ist natürlich etwas diffiziler in der Durchführung, aber so funktioniert das Spiel eigentlich.
Das, was du jetzt beschrieben hast, ist sehr stark, beginnt sehr stark im Innen. Also wir schauen erstmal, weil im Prinzip ist ja so der Gedanke, ah, ich muss möglichst viele Leute, für möglichst viele Leute attraktiv sein. Das würde jetzt vielleicht so diesen falschen Schluss zulassen. Ich muss mich erstmal ums Außen kümmern. Also drum, was wollen die Menschen denn von mir? Was erwarten denn die Menschen von einem Arbeitgeber, die sich bei mir bewerben sollen? Das heißt, du sagst, nee, andersrum, wir schauen erstmal, was haben wir denn schon? Wo sind wir denn schon gut? Was macht uns aus? Und erst im nächsten Schritt schauen wir, wie können wir das optimieren? Also erst nach innen gucken.
Innen und dann vor außen, ja. Unbedingt. Also immer innen vor außen. Weil was passiert denn, wenn so dieses, was ich eben so ein bisschen sarkastisch gesagt habe, also wir haben es leider auch schon gehört, unsere Geschäftsführung hat sich das mal ausgedacht, wofür wir als Arbeitgeber stehen. Boah, also die Wahrscheinlichkeit, dass das in die Hose geht, ist halt sehr, sehr hoch. Ne? Patrick nickt schon.
Ja, total. Und ich bin jetzt nochmal tatsächlich bei deinem angespoilerten Setup. Also wenn wir uns jetzt diesen Tisch vorstellen, ne, was Sarah auch gerade wichtig ist, dass wir es einmal so durchspielen, wen setzt du denn dann alles an diesen Tisch?
Ja, super gute Frage. Also ganz, ganz wichtig ist erstmal, bitte, wir haben es auch schon erlebt zu Projektanfängen hin und wieder mal, wo wir den Zahn relativ schnell gezogen haben, wo dann auf einmal HR sich hinsetzt und dann diesen hier macht, yeah, jetzt machen wir mal Kommunikation und jetzt machen wir mal Marke und das wird ja nicht funktionieren. So, das geht ja, das ist ja zum Scheitern verurteilt. Das heißt also, wer bestenfalls sozusagen zu Projektbeginn, aber auch im weiteren Verlauf zusammenkommt, ist natürlich ganz klassisch alle die, die man nicht ungestraft davon lassen, kommen lassen darf dann im weiteren Verlauf. Also konkret natürlich HR, aber auch Marketing, Kommunikation, jemandem aus dem Business, die halt auch wissen, wie es funktioniert im Geschäft, sage ich jetzt mal, dann auf jeden Fall die Geschäftsführung. Weil wenn die nicht dahinter steht, dann ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Weil, und das finde ich immer halt so spannend auch an den Projekten, die wir machen, wenn die Unternehmen das ernst meinen, dann müssen sie die Hose auch runterlassen bis auf die Füße. Weil uns dann irgendwie nur ein paar Bröckchen rüberzuwerfen, da werden wir ja nicht viel mit tun können. Sondern wir brauchen dann auch die volle Transparenz. Und ja, Employer Branding muss auch mal wehtun, ne, dass auch mal wirklich die unschönen Dinge ans Licht kommen. Mhm. Und wir haben auch schon das ein oder andere Geschäftsführungsherzchen gebrochen. Aber es ist doch total geil. Und lass mich nur schnell diesen einen Satz noch anfügen, weil, ne, wir haben ja ganz am Anfang, Sarah, hattest du ja gefragt zur Definition von Employer Branding. Wir haben mal einen Chart gebaut, das ist so billig, dass es aber schon wieder so wertvoll ist, dass ich es jede Woche anspreche. Und zwar steht da drauf, Employer Branding gleich 60% Kommunikation nach innen und nach außen und 40% Organisationsentwicklung. Und diese 40%, jetzt nagelt mich nicht auf den Werten fest, es ist alles natürlich gut, nur so eine Daumenwerte, aber diese 40% Organisationsentwicklung, das ist halt genau der Part, wo du, wenn du es strategisch angehst, ja auch einen super großen Benefit für dich entwickelst, weil das ist ein bisschen wie bei, wo ist es denn, bei RTL oder so, dieses Undercover-Boss, da kommen Dinge ans Licht, die alle abnerven, aber es traut sich keiner, es anzusprechen. Aber wenn es im Kollektiv über diese Fokusgruppen Kulturanalysen rauskommt, dann ist das doch eine mega geile Chance, auch da mal besser zu werden endlich.
Das heißt, was ich schon mal so ein erstes schönes kleines Zwischenfazit finde, ist, dass es bei der Employer Brand nicht ums Hübschmachen geht, sondern ums Kultur verändern und Kultur installieren, die attraktiv ist. Also nicht so nach dem Motto, wie stellen wir jetzt das, was wir schon haben, ins bestmöglichste Licht, sondern wie können wir das, was wir schon haben, bestmöglichst optimieren, um dann in dessen Folge das natürlich gut zu präsentieren. Das wäre ja dann so das Nächste. Ja. Und jetzt hast du schon gesagt, wer so mit drin sitzen soll, so welche Abteilungen mit drin sitzen sollen. Wo findet denn so ganz haptisch gesprochen das Thema Employer Branding dann statt? Ist das die Karriereseite? Sind es die Stellenanzeigen? Ist es mein Social Media? Also da sind ja ganz unterschiedliche Abteilungen beteiligt. Also so ganz praktisch, wo sieht man denn die Employer Brand dann letztlich?
Markus, du musst wissen, ja, Sarah und ich sind telepathisch vernetzt, also, weil das Lustige ist bei mir, ich bin jetzt so geprägt, wenn ich Employer Branding sage, ist direkt die Assoziationskette LinkedIn. Mhm. Aber ich glaube, das geht halt noch viel weiter, ne? Was du auch sagst, ne? Über die Sternzeichen, Karriereseiten hinaus, digital wie vor Ort. Mhm. Genau, bin ich auch super gespannt. Mhm.
Ich schieb noch mal kurz einen Aspekt dazwischen, weil Sarah, deine Zusammenfassung war super vorhin. Ich würde aber nur noch mal, also du hast es so schön gesagt, die Kultur spürbar machen und kommunizierbar so ein bisschen. Wir kommen zum ganz wichtigen Punkt. Brand, also wenn Menschen mir sagen, wir haben unsere Arbeitgebermarke oder unsere Employer Brand gebaut, da kriege ich Gänsehaut und Schüttelfrost, weil eine Brand, da sind wir nämlich jetzt gerade bei dem Crossover zwischen sozusagen HR und Marketing. Eine Brand, muss ich euch nicht erklären, ne, ist ja etwas, was du sozusagen erarbeitest, positionierst, dann kommunizierst und dann wird ja erst irgendwann eine Brand in dem Sinne daraus, weil vorher ist es halt irgendwie ein Gedankenkonstrukt sozusagen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich immer so ein bisschen mit diesem Begriff hadere. Weil, um wenn wir jetzt mal zurückgehen zu deiner Frage, um die auch vernünftig zu beantworten, wo findet das statt? Überall. Weil ihr habt das ja eben schon gesehen. Es geht darum, dass einmal nach, also das, was erarbeitet, identifiziert wurde, das positionierst du ja sowohl nach innen, so damit auch deine Mitarbeitenden von mir aus der Werkstatt beim nächsten Mal auf der Grillparty sagen können, ja, bei uns zu arbeiten ist richtig geil, weil, und dann kommt nicht die Antwort, ja, weil wir einen Obstkorb haben und weil es Kaffee kostenlos gibt, sondern weil wir eine sehr offene Kultur haben, weil wir aufeinander zugehen, weil wir uns helfen, weil wir uns gegenseitig stärken. Also ich spinne jetzt gerade mal, ich denke mir gerade nur Sachen aus. Und dann aber auch in der Außenkommunikation im Grunde über alle Kanäle, die es bedarf oder derer, wie sagt man, derer es bedarf, um die Menschen zu erreichen, die du auch wirklich erreichen willst. Und da kommen wir nämlich zu einem wichtigen Punkt auch. Und ich höre auch gleich wieder auf mit meinem Monolog. Ihr seht, ich kann mich immer schnell in Emotionen reden. Aber da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Punkt. Was wir ganz zu Beginn der Projekte immer tun, ist auch mal zu schauen, wer sind eigentlich die Zielgruppen, die ihr erreichen möchtet? So, wer sind denn die Menschen, auf die ihr zugehen möchtet? Und basierend darauf kannst du ja auch sehr schnell Rückschlüsse ziehen. Müssen wir jetzt Papierflyer in der Fußgängerzone verteilen? Ja. Oder müssen wir jetzt auf LinkedIn sein? Oder, und das kommt auch gerade ganz oft, ja, Markus, ich habe jetzt gesehen, ganz viele sind ja jetzt auf TikTok, müssen wir jetzt auch auf TikTok? Und dann antworte ich immer, kommt drauf an. Also, ne, wen willst du erreichen? Und ich hoffe, dass das ein bisschen deine Frage beantwortet hat.
Ja, absolut. Was mich jetzt interessieren würde, jetzt hört uns vielleicht jemand zu, der sagt, großartig, könnten wir dringend gebrauchen. Hattest du, und der sitzt eben nicht in der Geschäftsführung, hattest du schon mal bei dir einen Kunden, Kundinnen, die im Prinzip ein Lost Cause waren, wo du sagst, naja, wenn, da gibt es einfach No-Gos und wenn die da sind, dann bringt das ganze Employer Branding nichts, weil es genau das dann ist, was du ja zu Beginn gesagt hast, wir stellen den Eimer Farbe hin und malen hübsch von außen was hin. Also wie macht man das Thema Employer Branding, wie kann man es anstoßen, vielleicht auch als Mitarbeitender, wenn die Geschäftsführung vielleicht noch nicht so flexibel im Denken ist?
Ja, ist auch eine mega Frage. Also im Grunde haben wir Anfragen so aus beiden Richtungen. Entweder die Geschäftsführung kommt auf uns zu, weil die das unbedingt wollen und dann haben ihre Leute das zu machen. Oder was echt oft auch vorkommt, ist, dass quasi Verantwortung oder halt Menschen aus HR oder von mir aus auch aus der Unternehmenskommunikation teilweise auf uns zukommen und dann erstmal die Geschäftsführung überzeugt werden muss. Ne? Das ist ein bisschen die etwas herausfordernde Variante. Wir haben jetzt, glaube ich, im Juni haben wir 3-jährigen Geburtstag, wir sind noch ein Baby, aber wir haben ungefähr 35 Projekte durchgerockt und wir haben bisher jedes Projekt auch bis zum Ende sozusagen durchgeführt. Ein Projekt haben wir nicht beendet, da hat es nämlich dann nach der Kulturanalyse aufgehört. Das heißt, wir haben die Ergebnisse vorgelegt und dann hieß es erstmal, jo, wir melden uns und dann kam 4 Wochen später, Leute, vielen Dank, total spannende Ergebnisse. Könnt ihr uns die Rechnung oder die Teilrechnung schicken und wir melden uns dann wieder so. Die haben sich bis heute nicht gemeldet. Warum? Weil sozusagen dieser Wunsch oder auch der Mut, ehrlich gesagt, zu Veränderungen und zu kritischem Hinterfragen seiner selbst oder von sich selbst sozusagen dann auch nicht stattgefunden hat. Und einen letzten Satz, was sind gerade diese ganzen Fuck-Up-Nights populär, ne? Wo sich Leute hinstellen und sagen, ich habe gegründet und es hat nicht funktioniert. Lalalala. Habt ihr schon mal eine Fuck-Up-Night von Geschäftsführungen erlebt? Ich bisher noch nicht.
Das ist also, danke für die Teilrechnung, bye. wenn wir jetzt gerade vom Thema Fuck-Up sprechen, vielleicht so das Gegenteil von Fuck-Up, so celebrational, whatever, Englisch, genug Denglisch. Was sind denn so Punkte, die für eine Employer-Brand extrem wichtig sind? Wir hatten jetzt schon so spöttisch den Obstkorb. Ist es tatsächlich auch eben nicht nur Kultur und offene Unternehmenskultur, sondern auch tatsächlich so Hard Facts wie Gleitzeit, Homeoffice, Gehalt, Urlaubstage, was auch immer. Also was sind so die Komponenten, wenn du sagst, wir machen jetzt so eine Mischschüssel und da schmeißen wir jetzt alles rein und machen so einen schönen Mischsalat aus einer guten Employer-Brand, was muss da alles dazu?
Ja, also erstmal auf der Metaebene beantwortet, das ist ein Begriff, wo man aufpassen muss, dass einem nicht die Schneidezähne rausfallen, Authentizität, ich kann es auch langsam nicht mehr hören, es muss authentisch sein, muss es halt auch, aber ich glaube, was es sein muss, ist, es muss ehrlich sein und das finde ich ja irgendwie auch immer spannend. Ich habe so das Gefühl, dass ganz viele Unternehmen denken, oh geil, wir bauen jetzt unsere Employer-Brand und dann gefallen wir allen da draußen. Da geht's ja gar nicht drum. Also eine gute Employer-Brand hält auch Leute davon ab, sich bei dir zu bewerben. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe den Namen immer noch nicht herausfinden können. Mist, ich sag das jedes Mal, dieses Beispiel. Aber es gibt ein Unternehmen in Süddeutschland, eine Unternehmensberatung. Die gehen hin und schreiben auf ihrer Karriereseite, wenn du Bock auf 9-to-5 hast, wenn du Bock auf entspanntes Arbeiten hast und wenn du Bock auf eine gesunde Work-Life-Balance hast, dann bewirb dich bitte nicht bei uns. So, und das finde ich total geil, weil die gehen halt ganz offen damit um. Bei uns wird Vollgas gegeben, bei uns wird richtig geballert sozusagen und die Leute, die halt 9-to-5 wollen, die sollen sich dann erst gar nicht da bewerben. So, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und um jetzt aber auch wieder auf deine Frage einzugehen, ja natürlich, also einerseits brauchst du, glaube ich, eine gewisse Echtheit und eine gewisse Bereitschaft zur Ehrlichkeit. So, das sind so ein bisschen so die Soft Facts oder die weichen Faktoren, um jetzt auch mit dem ganzen Denglisch mal aufzuhören. Auf der anderen Seite natürlich haben wir aber auch so Dinge wie Gehälter, Benefits, auch gerade jetzt in Gen Z-Richtung und sowas gedacht, auch vermeintlich softe Dinge wie zum Beispiel Mitbeteiligung, Selbstverwirklichung, also dass ich auch ich sein kann und dass ich auch ernst genommen werde und nicht so als der kleine Dovi abgestempelt werde, der ja eh nichts weiß oder sowas, ne? Und ein letzter Satz dazu. Bitte streicht jetzt, also alle, die das hören, streicht mal in euren Stellenanzeigen, was wir bieten. Pünktliche Gehaltsüberweisung. Leute, what the fuck? 28 Wahnsinn. Urlaubstage. Oh, das sind alles Dinge, die sind selbstverständlich. Also wenn ihr sonst nichts habt, worüber ihr euch irgendwie, sage ich mal, attraktiv machen könnt, dann bitte nicht mit pünktlicher Gehaltsüberweisung, weil das ist Wahnsinn. Eine Selbstverständlichkeit heutzutage. Ja, ist irre.
Also. Ja, die Benefits spielen natürlich eine große Rolle und ein sehr harter Benefit ist ja dann auch die Arbeitsweise vor Ort, Hybrid, Remote. Was machen diese Worte mit dir? Also auch gerade Hybrid und Remote, um dann halt auch wahrscheinlich eins der Ziele, an denen ihr auch gemessen werdet, dass die Leute natürlich, die ihr dann zieht, ne, die Probezeit halten und auch eine Verweildauer natürlich genießen, die überdurchschnittlich ist. Wie schaffe ich denn halt dann halt auch dieses Versprechen, das ehrliche, echte Versprechen, um nicht Authentizität zu sagen, zu halten und das halt auch Remote zum Beispiel als Extremszenario?
Ja, das ist ein Punkt, also da sprichst du was an, wo ich fast jede Woche irgendwie den Kopf schüttel auch. Also das Bizarrste jetzt gerade ist ja, dann war es vor so 3-4 Monaten, hat ja Zoom, also der Videokonferenzanbieter, auch gesagt, ey Leute, wäre schon ganz geil, wenn ihr alle wieder ins Büro zurückkommen würdet. Ne? Also finde den Fehler, also bizarrer geht's eigentlich nicht. Ich meine, schau dir mal, es gibt genug Reports an und ich habe da auch, also das Speaking geht gerade wahnsinnig gut, wo ich halt darüber spreche. Ich meine, ich bin jetzt nicht der mittelalte weiße Mann, der jetzt hier erklärt, wie die junge Generation drauf ist. Aber es gibt genug Studien, die ganz deutlich sagen, dass eine gewisse Flexibilität und nicht 5 Tage die Woche im Büro einfach normal sein sollte. Und dann gibt es aber immer noch Unternehmen, für die, und ich hatte damals auch mal witzigerweise so einen Chef, also ganz in grauer Vorzeit, für den haben die Leute nur gearbeitet, wenn die im Büro gesessen haben, am besten mit Anzug und Krawatte, ne? Und da habe ich mir halt auch schon gedacht, so irgendwie schräg. Also ich glaube, dass die Unternehmen nicht mehr um hybrides Arbeiten oder auch Remote Work drumherum kommen. Aber jetzt kommen wir wieder ja zu dieser Schwierigkeit. Das ist ja genauso wie mit New Work. Also ein Kumpel von mir ist Industrieanlagenelektroniker. Grüße. Ich zitiere den auch immer. Und er sagt mir halt, ey, du mit deinem ganzen New Work und hybriden Zeug und so, ich kann mir nicht die Maschine mit nach Hause nehmen. Ne? Und Correct. Also, was ich halt nur sagen will, da muss man, finde ich, auch als Arbeitgeber fair sein und auf alle Zielgruppen fair und gleich behandeln. Aber nochmal, ich glaube, dass 5 Tage im Büro ist nicht mehr. Alleine schon, also hier in Hamburg, wenn du siehst, was hier morgens in die City rein donnert, in jedem Auto sitzt eine Person und abends wieder rausdonnert nach Winsen an der Luhe. So, und wenn du dir dann anguckst, also wie scheiße das allein für die Natur ist, ne? Ja. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Nur, ich glaube, dass die Unternehmen nicht um dieses Thema drum herum kommen. Ist leicht gesagt, I know, aber ja.
Ja, erstmal Grüße gehen raus an die ganzen anderen Explicit-Podcast-Formate da draußen mit den Fuck-Up-Nights und dem Wort Scheiße gerade. Aber so sind wir halt auch nochmal präsent in den Feeds der Podcast-Plattform. Fantastisch. Und ich freue mich auf jeden Fall über diesen Impuls, weil ich bin fester Überzeugung davon, gerade das Onboarding, ich muss ja erstmal diese Kultur aufsaugen und ich weiß nicht, ob mir das über ein Teams-Fenster gelingt und halt auch wirklich dieser der Zauber an der Kaffeemaschine. So, oder dem Teewasser. Also,
ich finde, was da halt wichtig ist, ist sich, wenn man sagt, man hat ein Unternehmen, das zumindest Positionen freistellt, zu 100% remote zu machen. Also ich finde es auch immer wichtig, dass man, wenn es möglich ist, wenn ich ein Office habe, dass ich es den Leuten freistelle, weil es ist nicht, jeder ist nicht happy. Es hat nicht jeder einen guten Arbeitsplatz. Ich sitze hier in einem super bequemen Büro. Manche müssen irgendwie am Küchentresen sitzen, wenn ich gerade als Trainee unterwegs bin. Wenn ich an meine Studentenbude denke, das wäre jetzt nicht so bequemes Arbeiten gewesen von da weg. Was ich aber wichtig finde, ist, wenn ich sage, ich mache das Ganze remote, mir dessen bewusst zu sein, was fehlt denn, wenn die Leute nur hinterm Bildschirm sitzen? Was fehlt da? Nämlich genau dieser Flurfunk, der Kaffeeklatsch, dass man trifft sich mal an der Kaffeemaschine. Und Markus, wie stehst du, wie empfiehlst du da Unternehmen damit umzugehen? Also ich habe schon gehört von so Kaffee-Dates, zu denen man sich trifft, Zoom-Dates dann eben und ganz gezielt keine Agendapunkte abarbeitet, sondern so 15 Minuten Coffee-Talk. Also wie sehen da so Konzepte aus, um das Thema Remote und Employer-Brand zu spüren, das irgendwie zusammenzuführen?
Spüren ist also, gut gesagt, ja.
Ja, spüren ist ein super Begriff in dem Kontext, weil es gibt ja so diese, also ihr habt das eben schon gesagt, diese zufälligen Momente an der Kaffeemaschine, ich versuche jetzt weniger zu fluchen, die zufälligen Momente an der Kaffeemaschine, wo man wirklich irgendwie jemanden trifft, mit dem man eigentlich noch nie was zu tun hatte und dann ergibt sich dann eine Idee draus oder ein kleines Projekt oder wie auch immer. Das ist natürlich ein Punkt, der geht verloren. Ein anderer Punkt, den wir halt ganz oft hören, ist so, ja, wir sind jetzt fully remote unterwegs und unsere Unternehmenskultur ist jetzt einfach mal, oh, jetzt hätte ich fast wieder was gesagt, für den A-Punkt. Also es ist irgendwie ganz schwer, unsere Unternehmenskultur zu kultivieren. So. Und das ist schon eine große Herausforderung. Ich habe jetzt letztens auf einem sehr großen Marketingfestival hier in Hamburg ein tolles Gespräch gehabt mit jemandem, der mir sagte, wir sind komplett remote unterwegs. Aber wenn wir zusammenkommen, und das machen wir regelmäßig, also gut, das waren jetzt auch 35 Leute, das ist natürlich ein anderer Schnack bei 1.500 Leuten oder so, aber der hat was Schönes gesagt, Grüße an Nico, der hat gesagt, wenn wir zusammenkommen, dann ist das immer ein Happening, dann ist das immer mega toll, dann ist das immer was, wir zelebrieren uns, das ist nicht nur, wir arbeiten jetzt kurz 8 Stunden und alle fahren wieder in alle Himmelsrichtungen, sondern die machen da wohl immer ganz, ganz besondere Momente daraus. Und ja, also du siehst, Sarah, ich versuche so ein bisschen, um deine Frage drumherum zu antworten, aber das ist nicht leicht, dann wirklich auch so Dinge wie Kultur und Begegnungen und Austausch und so zu triggern. Und ich meine, es gibt ein cooles Tool, ich weiß nicht, darf man Tools hier nennen?
Klar,
das heißt Workdate, das ist ganz witzig, weil das ist quasi random, da gibt's bestimmt noch andere, aber da werden dir random quasi immer Kollegen und Kolleginnen zugespielt, mit denen du dann 15 Minuten Kaffee-Talk hast. So. Und ich habe das kennengelernt, das Tool, ich finde das super cool, weil du irgendwie ganz spannende Begegnungen hast mit Leuten, wo du denkst, ja krass, das in dem Bereich gibt's ja auch noch so. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ihr erinnert euch noch so an die Pandemiezeit. Oder wo alle dann das ganz spannend fanden, so, oh, und dann treffen wir uns auf ein Weinchen und dann trinken wir Wein und alle sitzen zu Hause. Ich glaube, ich habe das 2-mal gemacht und ich war so abgenervt, weil es hat bei mir genau das Gegenteil erzeugt, nämlich, oh Gott, ich will jetzt mit den Leuten hier wieder zusammensitzen und mich persönlich austauschen. Also es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, da diesen Klebstoff vernünftig auch remote oder hybrid hinzubekommen.
Ich finde, Was so wichtig ist dabei, ist so diese zwei Perspektiven zu sehen. Wir sprechen jetzt natürlich logischerweise, dafür haben wir uns heute getroffen, sehr, sehr stark aus dieser Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Nehmerinnen-Perspektive. Aber die Menschen haben ja noch ein zweites eine zweite Identität, zumindest die meisten, und das sind Familienmenschen. Und da halt auch so ein bisschen die kritische Frage, overengineeren wir so ein bisschen, weil die Arbeit für die Menschen einfach, Stichwort Work-Life-Balance, einfach unwichtiger geworden ist. Dass ich sage, ich muss nicht mit denen Best Friends sein, wenn ich mit denen 8 Stunden arbeite. Ich habe coole Projekte, wir verstehen uns auf Arbeitsbasis. I don't care über Employer Brand und tralala, solange meine Arbeit mir tatsächlich Spaß macht, ist mir der Rest wurscht, weil mein Leben findet außerhalb des Büros statt. Also wenn wir das mal so ganz provokativ, ich dir das mal entgegenwerfe.
Ja, Gegenfrage, willst du mit Unbekannten zusammenarbeiten? Also, weil ich, also
da bin ich jetzt die Falsche, weil du fragst jemanden, der Seminare gibt. Ich kenne die alle nicht, die da sitzen. Würde ich lieber vor meinen Freunden Seminare halten? Definitiv. Glaube ich schon.
Ja, total. Also ich glaube, die Mischung macht's, und ich glaube, auch hier muss man immer so ein bisschen, darf man nicht von sich selbst auf andere schließen, ne? Weil ich meine, wahrscheinlich wir drei, wie wir hier sitzen, wir brennen für unseren Job und wir finden das geil, und also. Aber es gibt ja auch manche, die wollen das gar nicht, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Für die machen einen Computer an, die machen ihr Zeug, und wenn sie dann ihren Soll erfüllt haben, dann machen sie den Computer auch wieder aus und kümmern sich dann um die wirklich wichtigen Dinge sozusagen. Also da ist ja auch jeder so ein bisschen anders geprimed, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass du, also ich muss jetzt nicht wissen, welche Schuhgröße mein Kollege oder meine Kollegin hat, aber ich glaube, dass es ja schon wichtig ist, irgendwie zu verstehen, wie tickt sie. Was sind irgendwie Dinge, wo es dann auch zwischen uns beiden gut funktioniert? Und ja, also es ist eine ganz spannende Fragestellung. Du siehst, ich habe jetzt auch keine ganz einfache Antwort.
Ich glaube, da gibt es auch keine. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da die, es gibt ja Dinge, da gibt es einfach viele Antworten, aber nicht die eine Antwort.
Ja, total. Ja. Und es ist halt wieder komplett individuell, je nachdem auch jemand geführt werden muss. Wir würden auch jemanden führen, der auch wirklich geführt werden muss aus einer Remote-Beziehung gegenüber einer Präsenzbeziehung dann. Ja. Und das ist, da geht's ja auch schon los. Das heißt, ich brauche eine gesunde Selbsteinschätzung bei den Talenten selber. Ne? Wie viel Remote-Zeit dürfen sie sich selber geben zum Beispiel?
Aber wenn ich noch einen Punkt anbringen darf, weil das ist mir wichtig, da drauf wieder, ich klopp da jedes Mal, wenn sich die Chance ergibt, klopp ich da drauf. Ich bin davon überzeugt, dass die Führungskräfte in Deutschland mit Remote oder hybrider Führung komplett alleine gelassen worden sind.
Also, total.
Weil wir tun jetzt gerade so, als hätte es diese Pandemie nicht gegeben und alle machen Chaka-Chaka-Videocalls und so. Aber mal zu spüren, geht es meinem Team-Member gut,
richtig,
oder geht es ihr oder ihm gerade nicht gut oder so. Das ist anders, das per Video herauszufinden, als wenn jemand neben mir sitzt oder ich einen Kaffee mit ihm oder ihr trinke. Ja.
Ne? Da fehlen halt die menschlichen Schwingungen. Also wenn ich so zurückdenke an meine Bürozeit, wenn die Tür aufgeht und der Kollegin kommt rein, du kriegst sofort so einen Grundton. War das Wochenende großartig oder erstmal jetzt nicht ansprechen die nächsten 20 Minuten und dem noch seinen Kaffee gönnen, bevor wir irgendwas fragen. Ich meine, und das fehlt natürlich, weil so, du drückst hier auf deinen grünen Hörer bei deinem Zoom und oder bei deinem Slack und bimmelst den an und wartest drauf, dass der abhebt. Ob du hast keine Ahnung, wie ist der gerade. Und wenn du im Büro sitzt und du siehst, der hat noch die Augen noch nicht auf, dann warte ich halt noch eine halbe Stunde und das ist schon.
Oder es war eine harte Nacht am Abend vorher oder so.
Man weiß Super Bowl ja oder so. Ja, das stimmt schon.
Also finde ich wesentliche Aspekte auf jeden Fall, ne? Also was ja Employer Branding auch nicht gelöst bekommt, sondern das muss dann halt einfach wirklich auch dann etabliert und geschult werden. Da bin ich fest von überzeugt. Und letztendlich muss man da immer eine vernünftige kulturelle Basis schaffen. Da haben wir noch viel vor, ist eine spannende Entwicklung.
Total.
Ich würde aber um jetzt vielleicht dann nochmal kurz schnell, Sarah, sorry, nur nochmal die Kurve zu kriegen. Also, weil die Frage, und das ist auch nochmal ein spannender Aspekt, glaube ich, jetzt in diesem Zusammenhang auch. Wir kriegen ab und zu mal die Frage gestellt, ja, aber Moment mal, wenn ihr da eure Kulturanalysen macht, dann ist das ja immer nur eine Momentaufnahme und dann beschreibt das ja nur den Status quo. Und es stimmt natürlich erstmal, aber es gibt unterschiedliche Modelle. Es gibt ein Modell, was wir auch sehr gerne nutzen. Das ist das sogenannte Qualitätsdreieck für die Arbeitgeberpositionierung. Ich will jetzt nicht zu theoretisch werden, aber es ist vielleicht ganz spannend nochmal. Und das hat drei Elemente. Das ist einmal ein Anker, das ist einmal ein Differenziator und das ist einmal ein Treiber. So, der Anker ist das, was euren Laden in sich zusammenhält, ohne dass da überhaupt drüber gesprochen wird. Der Differenziator ist das, was euren Laden von anderen Läden unterscheidet und vielleicht irgendwie den Ausschlag gibt, dass sich Menschen bei euch bewerben und nicht woanders.
Cool.
Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Der Treiber, das ist ein Thema, was sozusagen heute noch nicht da ist oder heute noch nicht ausgeprägt ist, aber in der Zukunft gerne mehr wird. So, und ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir haben einen ganz wundervollen Kunden. Da haben wir als Treiber das Thema Kommunikation identifiziert damals in den Kulturanalysen, weil die einfach nicht ausreichend gut miteinander sprechen. So. Und da ist es ein gutes Beispiel. Du möchtest mehr Kommunikation, mehr individuellen Austausch, mehr Empathie vielleicht auch triggern, ne? Dann kannst du das ja auch als ganz hervorragenden Treiberwert sozusagen verwenden, klar, um in die Zukunft das dann auch zu bringen. Ne? Das nur nochmal so als passt, glaube ich, gerade ganz gut.
Ja, perfekt. Also das hast du bestimmt auch irgendwo schon mal veröffentlicht. Also das packen wir dann auch gerne in die Shownotes mit rein. Ja, auch gerne. Zu dem entsprechenden Tool mit Workday zum Beispiel. Das findet ihr dann alles auch nochmal in den Shownotes. Von daher, Markus, vielen, vielen Dank für dieses echt auch sehr, du bist da wirklich emotional komplett bei und das liebe ich immer sehr bei unseren Gästen hier. Von daher ganz lieben Dank für diese tolle didaktische Inspiration und ich glaube, wir stehen da mitten noch am Anfang, dort einfach neues Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Vielen, vielen Dank. Also Sarah, ich bin wieder schlauer.
Ich bin auch wieder schlau und ich schicke dem Markus jetzt gleich mal noch eine Info, was ich mir jetzt von ihm gleich noch wünsche, damit er noch eine Minute drüber nachdenken kann. Und zwar würde ich, der Patrick liebt die Jure-Fix-Argumente, wir alle lieben die Jure-Fix-Argumente. Jetzt sitzt hier jemand, der sagt, bei uns im Unternehmen ist das einfach noch nicht präsent, das Thema Employer Brand. Und ich möchte im nächsten Jure-Fix da das mal anstoßen. Und ich hätte gerne von dir, Markus, jetzt gleich zum Abschluss des Talks 3 Argumente, die ich vorbringen kann. Und ich sage, wenn bei uns das Thema noch nicht auf der Agenda ist, warum sollte es bei uns auf die Agenda? Da darfst du jetzt kurz noch drüber nachdenken. Und währenddessen sage ich allen, die jetzt hier zuhören oder zuschauen, dass ihr nicht lange drüber nachdenken braucht, uns einfach zu abonnieren. Das ist nämlich großartig, was wir hier machen. Zumindest finden wir es großartig. Wir machen es schon ziemlich lang und sehen, dass die meisten da draußen es auch großartig finden. Und willst du auch etwas großartig finden, dann jetzt hier großartig unseren Podcast abonnieren. Solltest du noch eine Frage haben, schreib uns, kommentiere bei YouTube zum Beispiel. Wir freuen uns und sprechen dann gerne auch nochmal mit dem Markus im Nachgang, wenn noch irgendwelche Themen offen sind. Und jetzt präsentiert der Markus zum Abschluss Argumente für dein Jure-Fix, wenn bei dir das Thema Employer Branding im Unternehmen noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird.
Also ich möchte es kurz unterstreichen, dass ihr das ganz hervorragend macht, dass mir das Gespräch wahnsinnig viel Freude gemacht hat. Und die drei Argumente stehen hier ganz einfach, aber ich lese es lieber mal vor, weil meine Schrift kann niemand lesen. Erstes Argument, Demografie. Es wird nicht leichter werden, Menschen zu finden. Es wird noch immer schwieriger. Die Babyboomer gehen gerade massiv aus dem Arbeitsmarkt raus. Riesenkohorte. Ich hätte gerade wieder was Fluchendes gesagt. Ich versuche es mir zu verkneifen. Also es wird dramatischer werden, als es jetzt gerade schon ist. Und es ist schon dramatisch. Das zweite Thema ist gerade so ein bisschen so ein geflügeltes Wort auch in der HR-Bubble. Retention ist das neue Recruiting, also das Binden von Mitarbeitenden ist das neue Finden von Mitarbeitenden. Bedeutet, ihr müsst doch erstmal sehr pflegsam und gut mit euren bestehenden Mitarbeitenden umgehen und die doch davon überzeugen, ohne sie festzuketten, dass sie doch bitte auch noch ein paar Jährchen bei euch bleiben und nicht auf den nächsten Baum hüpfen. Und der dritte Punkt, und ehrlich gesagt, ist das auch so ein bisschen mein ganz, ganz persönlicher Antrieb und ja, jetzt kommt wieder ein Anglizismus, Purpose, aber es geht doch darum, Mitarbeitende glücklich zu machen. Schaut mal, wie viel Zeit wir im wachen Zustand mit Arbeiten in der Woche verbringen. Und wenn die Leute latent abgenervt sind und sie sind irgendwie nicht happy, dann macht das auf Dauer auch krank, glaube ich. Und wir haben gerade echt auch ein Thema, was so das ganze mentale Gesundheitsthema und so angeht. Deswegen geht vernünftig mit euren Leuten um und macht sie glücklich, indem ihr ihnen auch ein glückliches Arbeiten ermöglicht. Ba-bam.
Sagt Markus Mehrheim beim 121 Stunden Talk.